Tun, merkt er, das ist ein Überfall. Er lässt die Zeitung, mit der er sich den Hintern abgewischt hat, knurrend hinter sich in die Grube fallen. Der Wind säuselt ihm die Schenkel hoch. Sleevogt fröstelt. Erst jetzt bemerkt er die kurze, bleifarbene Waffe in der Hand direkt vor sich. Murmelnd zerrt Sleevogt die kleinen Geldscheine hervor, die er für solche Fälle in einer Innentasche verwahrt. Er reist nicht zum ersten Mal, er wird nicht zum ersten Mal überfallen, aber zum ersten Mal auf dem Klo. Er hasst dieses Reisen. Sleevogts stille Wut verfliegt, als die Gestalt in der Tür angesichts der hingehaltenen Scheine den vermummten Kopf schüttelt. Seine Wut verflüchtigt sich genau wie der beißende Geruch in der kleinen Kammer. Sie weicht einer ungewissen Furcht. Er hat zwar schon öfter Pistolenläufe direkt vor sich gesehen, schließlich war er im Krieg, aber dass jemand sein Geld nicht will, ist ihm noch nie untergekommen. Das macht ihm Sorgen. Der kurze Lauf zeigt jetzt ruhig auf Sleevogts Linke, die noch immer wie festgewachsen die dünne Ledermappe auf seine Knie presst. Es friert ihn schneidend an den Eiern. Sleevogt schiebt die linke Hand weiter aus dem Ärmel seines hellen Reisemantels heraus. Die Ledermappe mit den doppelten Metallverschlüssen und dem wachsversiegelten Band ist an seinem Handgelenk festgekettet. Wie zur Bestätigung klirrt das Metall der Kette leise. Sleevogt setzt ein schiefes Lächeln auf, so als bedauere er diesen Umstand ganz außerordentlich. Sein Gegenüber in der Tür hat sich noch kein einziges Mal danach umgeschaut, ob nicht etwa die Leute von der Pferdestation, der Wirt oder ein Reisender den Überfall bemerkt haben könnten, wird Sleevogt klar. Es ist diese verdammte Ruhe, die ihm Angst macht. Der Räuber hält jetzt die freie Hand auf wie ein Bettler, feines Handschuhleder, akkurat genäht, schmale Finger, sehr schmale Finger für einen Mann. Sleevogt versteht, der will den Schlüssel. »Ich habe keinen Schlüssel«, sagt er und kann nicht anders, als hinzuzufügen, »wäre ja auch witzlos, wenn ich den Schlüssel dazu hätte.« Er rechnet damit, dass der Straßenräuber ihn dafür schlägt. Der jedoch steckt ruhig die Pistole in den Gürtel und holt jetzt wie ein Varieté-Zauberer etwas anderes unter dem Reitumhang hervor. Es ist eine kleine Eisensäge. »Das ist sinnlos«, knurrt Sleevogt. »Der Stahl ist gehärtet. Krupp. Deutsche Wertarbeit.« Davon unbeeindruckt greift der vermummte Blitz schnell nach seinem Handgelenk. Sleevogt versteht, es ist nicht die Kette, die hier zersägt werden soll. Wie gelähmt betrachtet er die Stiefelspitze des Angreifers. Die hebt sich ganz langsam, als suche sie noch nach einem geeigneten Steigbügel, bevor sie sich jäh auf Sleevogts Schoß senkt. Obwohl schmerzhaft auf den Sitz gepresst, wundert sich Sleevogt über die geringe Größe des Reitstiefels auf seiner nackten Mitte. »Wissen Sie eigentlich, wer ich bin?« zischt er hilflos. Der Räuber sieht ihn ruhig an und nickt. »Ja, Sie sind meine Nummer 4.« »Ich werde schreien«, kündigt Sleevogt trotzig an. »Das würde ich an Ihrer Stelle auch«, kommt es unter dem Schal hervor, der Nase und Mund des Räubers verhüllt. Die Augen darüber kann Sleevogt nur für einen Moment erkennen, sie machen ihm Angst. Die Stimme klingt erstaunlich hell, denkt er noch. Er wird jedoch nicht allen Ernstes von einer Frau? Dann beginnt die Säge, sein Fleisch zu zerreißen, und der Schmerz trifft ihn wie ein Hammerschlag. Zur selben Zeit etwa, 100 preußische Meilen weiter östlich. Aus dem schiefgelegenen Bett heraus kommen derart unheimliche Geräusche, als werde hier gerade gestorben. Die Stille danach beunruhigt fast noch mehr. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in das längst nicht mehr saubere, an zwei großen Stellen geflickte Deckbett von nur noch undefinierbarer Farbe. Schließlich wird es zur Seite geworfen, gibt neben einem Schwall muffigen Geruchs den Blick auf den nackten Körper eines nicht mehr ganz jungen Mannes frei. Dunkelhaarig, fleischig, groß in Höhe und Breite. Er schmatzt mehrmals und wuchtet dann seinen schweren Leib von der Matratze hoch. Wie ein nasser Hund schüttelt er den Kopf und öffnet das kleine Fenster seiner Schlaf- und Wohnkammer, lässt frische Luft herein. Frische vielleicht nicht, aber andere Luft. Britzer Wohnküchenduft, Friedrichshainer Außenklos und andere schon reichlich gebrauchte Reichshauptstadtluft, die sich bereitwillig mit der von drinnen verbrüdert. Draußen fliegen Amseln auf. Der große, feste Mensch betrachtet seinen vom Schlaf.